Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn du ein Spielzeug gehabt hast früher als Kind, ob du gerne geteilt hast oder ob du dich dann verbissen hast und gesagt hast, nein, das gehört mir. Und ich weiß, bei mir safe, ich habe gerne geteilt. Wenn ich aber mehr irgendwann einen Bauklotz genommen habe, war ich immer derjenige, der unfairerweise auch eins drüber gekriegt hat. Guten Morgen, liebe Sarah. Wie war es bei dir?
Guten Morgen, lieber Mike. Wie schön, dass du so schlechte Erinnerungen daran hast. ich habe es gut. Ich habe nämlich gar keine Erinnerung. Kann ich dir nicht sagen, wie es war, als ich klein war. Aber ich bin die älteste von drei Geschwistern. Ich vermute, wir werden es irgendwie alles ausgepanselt haben. Aber nur, ich weiß es nicht. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander heute und können alle gut abgeben und teilen. Also ich gehe davon aus, irgendwie haben unsere Eltern das geregelt. Ich habe aber gar überhaupt nicht im geringsten Erinnerung.
Guck mal, bei mir war es Stefanie und Stefanie, es war im Kindergarten und ich, also Ende Kindergarten und ich weiß es noch. Und ich habe ihr einen Bauklotz geklaut und ich habe mich damit auf, oder geklaut genommen, ich habe mich damit auf einen Stuhl gesetzt, der stand an der Nähe der Heizung und sie hat mich nach hinten geschubst, ich fiel mit dem Hinterkopf an die Heizung und hatte ein Loch im Kopf. So, eine schlechte Erfahrung, die bis heute geblieben ist, das ist ein paar Jahre her. Nicht viele, aber doch einige.
Und mit der Stefanie hast du dich, glaube ich, nicht mehr angelegt.
Nee. Mit Stefanie habe ich, nee. Ich fand sie seither, also ich habe sie nie wieder gesehen, dann aus dem, doch in der Grundschule, glaube ich, noch und dann nicht mehr. Mhm. Aber mehr weiß ich über Stefanie. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, ob sie immer noch
Stefanie Menschen hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
Nee.
Da muss ich das wohl stimmt. Ganz schlimm. Also meine Mutter hat das erzählt, dass man mir immer alles einfach wegnehmen konnte. Also ich habe das, also ob ich das bei anderen gemacht habe, das hat sie mir jetzt nicht berichtet, aber offensichtlich konnte man mir immer einfach alles wegnehmen und dann war mir das irgendwie egal. Was sagt das über mich?
Das sagt, dass du erstmal eine gute Seele bist und
dass ich überhaupt nicht kämpferisch bin.
Nein. Also man muss nicht um Dinge kämpfen, die man sowieso auch wieder zurückbekommt eventuell oder die auch anderen vielleicht gut tun.
Oder vielleicht sind die einem auch einfach nicht wichtig genug, ne?
Das kann auch sein, dass sie nicht wichtig genug sind.
Also ich vermute das fast, weil wenn ich drüber nachdenke, also wenn mir was wichtig ist, dann kann ich ja schon ziemlich unangenehm werden. Aber wenn mir was nicht wichtig ist, dann ist mir das so richtig und also wird mir auch etwas sehr schnell sehr egal. Also ich mag nicht gerne Dinge einfach so besitzen. Also die müssen mir schon wichtig sein.
Also Thema Ressourcen.
Ja, da wären wir doch.
Da sind wir doch.
Bei dem Thema Ressourcen. Sind wir schon mittendrin jetzt.
Mittendrin eigentlich. Guck mal, was wir so spielerisch, leicht flockig an so einem Morgen miteinander besprechen, hat einen tiefen Hintergrund. Zumindest wenn es um Hunde geht, bei Menschen dann manchmal auch. Ich bin auch mit jemandem zusammen, wenn ich da tatsächlich über den Teller greife oder auf den Teller greife, habe ich eine Gabel in der Hand stecken.
Oh,
da wird nicht so gerne geteilt.
Sympathisch, ich bin genauso.
Ja?
Ja, Essen.
Willst du Essen gehen?
Nein. Essen, ganz schlimm.
Ja?
Oh, ganz schlimm. Also meine Kinder könnten mir alles wegnehmen. Das ist halt so ein Mutterding, aber kein anderer. Wenn mir einer mal essen geht, da bin ich so allergisch.
Mhm. Wenn es Rotwein und Käse gibt vielleicht zum Beispiel und dann klaut dir einer den Käse.
Rotwein und Käse. Ich habe es eben erzählt. Ich habe gestern Abend Rotwein und Käse gehabt. Oh, herrlich. Ja, da habe ich ja gesagt, da passiert was in meinem Gehirn. Wenn ich so Brie oder Greizer Höhlenkäse und dann ein Gläschen Rotwein dabei. Oh Mann. Mhm. Oh Mann. Siehst du, jetzt bin ich schon wieder drin im Ding. Ja, das ist mir wichtig. Also das sind so Sachen, die sind mir wichtig.
Mhm. Ja, habe ich verstanden. Also da, ja. Was ist aber, wenn Hunden Ressourcen wichtig sind und wie weit darf es gehen, dass sie sie behalten dürfen und wann ist vielleicht einfach auch das Eingreifen nötig? Darüber wollen wir heute sprechen, aber vorher natürlich die Frage, wie war dein Hundemoment der Woche?
Es ist ja wieder ein Ronja-Moment, fällt mir ein. Oder auf. Schon wieder Ronja.
Ronja ich weiß
nicht, wie viel. Die hat einen Run jetzt gerade, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie vierte Woche ich von Ronja erzähle. Also Ronja, wir alle auf unserem Feldweg unterwegs und dann kommt uns ein Mann entgegen mit was in der Hand und verhält sich eigenartig, weil der guckt da drauf und guckt nicht uns an. Das ist schon mal das erste Signal für Ronja gewesen, da stimmt was nicht, geht die sofort schon in geht's ja schon nicht gut. Und dann kommt ein Geräusch dabei und wir können es nicht Orten und über uns eine Drohne. Also ist er gerade mit einer Drohne auf dem Feldweg unterwegs und fliegt die gerade über uns. Die hat Ronja jetzt gesehen. Jetzt hat sie diesen Mann und diese Drohne und bricht völlig zusammen. Also es war einfach, die ist kollabiert.
Oh Gott.
Das war so krass. Und ich meine, haben wir ja auch schon mal gesagt, Dinge, mit denen man nicht rechnet, hatte ich halt noch nicht. Ich habe mit ihr noch nicht die Situation gehabt, dass einer eine Drohne mit zum Spazieren nimmt und die dann über uns fliegt. Und der war langsam, es war alles so matschig, das heißt, wir liefen auch so langsam alle und dann war da diese Drohne über uns und Ronja, ich hätte auch nicht mit ihr weitergehen können, weil die war wirklich am Zusammenbrechen. Ich musste das in der Situation klären. Dann habe ich diesen Mann ansprechen wollen, der hat aber Kopfhörer drauf, der ging dann mit seiner Drohne weil ich eigentlich fragen wollte, ob er stehen bleiben kann, weil ich hätte gern das in der Situation gehabt. Mhm. Weil, also jetzt ging er ja weg, das heißt, für mich ist der Moment schon wieder schnell vorbei. Ich kann eigentlich ja nicht wirklich was machen dann. Und habe sie dann ja unterstützt und ihr Mut gemacht. Aber der gesamte Spaziergang, der jetzt dann noch, weiß ich nicht, 40 Minuten gedauert hat, hat die sich nicht mehr lösen können, hat die ganze Zeit eine absolut angespannte Körperhaltung gehabt und immer wieder um sich geguckt, nach oben geguckt. Die war ein Stress, bis wir zu Hause ankamen. Und dann musste ich halt ein, zwei Stunden später nochmal mit ihr raus, weil die hatte sich gar nicht gelöst. Die konnte nicht mal mehr Pipi machen. Ja. Wo wir schon mal das haben wir ja auch schon mal besprochen, beim Thema Angst. Wenn einer wirklich Angst hat, dann wird der weder fressen noch sich lösen. Dann ist er in einem Überlebensmodus. Dann geht es wirklich nur noch um Leben und Tod für denjenigen. Dann denkt er nicht daran, Pipi und Kaka zu machen. Dann kann er das sehr lange einhalten. Und das war hier der Fall. Also 40 Minuten, die kam da nicht mehr runter von. Und ich habe versucht, sie locker zu machen und mit lustig werden und all Dinge, hat die sich nicht drauf eingelassen. Das war zu krass. Und wo wir beim Thema Unsicherheit und Angst nochmal wären, das ist nicht dasselbe, ne? Unsicherheit wäre gewesen, in dem Moment misstrauisch, unsicheres Verhalten gezeigt und danach wieder ein bisschen klarkommen. Hier hatte sie wirklich einfach Angst. Die war nicht mehr zu retten. Also sie konnte da wirklich, das war eine echte Angstsituation. Und meistens ist es Unsicherheiten bei ihr, in dem Fall war es tatsächlich Angst. Ja.
Oh Mann.
Und ja, jetzt muss ich gucken, dass ich jemanden mit einer Drohne finde. Weil das will ich auf jeden Fall mit ihr lösen, das Problem. Also erstens würde ihr das, also uns kann das ja immer begegnen. Stell dir vor, ich bin mal mit der unterwegs am Feld oder im Wald. Ja gut, im Wald wirst du keine Drohne haben, aber am Feld.
Doch, gibt's.
Im Wald?
Also, ja, natürlich.
Da fliegt die doch in die Bäume.
Nö, also mitten im Wald nicht, aber entweder über den Baumspitzen, das ja, gibt so, oder dann die Wege entlang, also über den Wegen.
Stimmt, ja klar, die können ja auch tief fliegen. Also auf jeden Fall, wenn die Ronja unangeleint gewesen wäre, dann wäre die weg gewesen. Mhm. Und das habe ich danach als erstes gedacht. Wäre die jetzt, ich meine, gut, jetzt habe ich die ja in so Situationen immer an der Leine. Mhm. Aber wenn ich so eine Drohne kommt ja auch gerne mal ohne Mensch. Mhm. Das hast du ja auch schon mal, ne? Dass du dann siehst, da ist irgendwo eine Drohne und du kannst gar nicht zuordnen, wo der Mensch dazu sitzt. Ist der vielleicht in seinem Garten oder so, ne? Mhm. Und fliegt die halt, weil die haben ja schon eine relativ große Reichweite. Und wenn mir das passiert, ist der Hund platt. Dann kann ich das knicken mit der. Und das hat mir das gezeigt. Weil ich habe jetzt seitdem, denke ich mir nur, boah, wenn mir nochmal eine Drohne begegnet, was machst du denn dann?
Und muss man sich mal reinziehen, ey.
Ja aber das dran. Ist doch in der Konsequenz, muss ich doch genauso denken jetzt. Und deswegen brauche ich jetzt jemanden mit einer Drohne, der jetzt mit mir Training macht. Weil das ist, da mache ich auch kein Babu-Training oder sonst was, sondern möchte ich jetzt, das will ich jetzt als erstes mal lösen, weil hier habe ich wirklich ein Thema.
Ne? Total, was man sich so alles irgendwie ausdenken muss oder woran man denken muss in so einer digitalen Welt. Krass, ne? Also,
crazy, ne?
Wie lange gibt
es das? Aber das ist ja auch jetzt mal aus der Perspektive des Hundes, das ist schon auch krass. Da kommt dann irgend so ein Gerät
total
von
bedrohlich.
Oben.
Du, ich fühle mich auch nicht wohl, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo lang gehe und irgendwas surrt über mir. Mhm. Ich empfinde das auch als eine Art von Angriff. Und ich finde es auch komisch, ehrlicherweise. Also ich finde auch. Ich weiß gar nicht, wie da die Rechtslage ist. Ich glaube, man braucht irgendwie eine Genehmigung. Irgendwie muss man doch irgendwie was, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie es ist.
Aber die filmen
sehr
dich ja sogar, ne?
Ja, klar.
Das ist ja, also, ich finde das so groteske. Krass.
Ja, das ist das total Groteske. Also du musstest, als Google Maps entstanden ist, erinnerst du dich noch, und Google überall rumgefahren ist, dann konntest du wenigstens noch entscheiden, wird mein Haus abgefilmt oder wird es nicht abgefilmt. Hier ist es jetzt aber, und wenn du auf einer Veranstaltung bist und keine Ahnung, Fotos veröffentlicht werden sollen und da bist du auch nur minimal drauf zu sehen, dann gibt es ganz klar die Regel, dass du gefragt werden musst, ob das okay ist. Und bei Drohnen ist es so, die fliegen rum und du kannst gar nicht zuordnen, wo wird die gesteuert, wer steuert die. Ich finde es auch komisch.
Also du weißt ja auch nicht, also nimmt er das gerade auf oder interessiert er sich gerade gar nicht für dich als Person. Du weißt nicht, wo ist der Mensch. Also ich finde diese Drohnensache auch, habe ich jetzt auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu. Ich finde das lustig. Also ich kann mir voll gut vorstellen, dass das Spaß macht, wenn du mit deiner Drohne an ein Feld gehst und du lässt die fliegen, weißt du, so wie man auch gern Bötchen fahren lässt oder so. Das, was so als Hobby Spaß macht, kann ich mir vorstellen, aber über einem Wohngebiet, über andere Häuser, Gärten, den Leuten ins Wohnzimmer gucken, das finde ich schon sehr grenzwertig, muss ich sagen.
Eigenes Thema, ich finde es unnötig, ich finde es auch irgendwie, keine Ahnung, also von mir aus, es gibt Gründe, warum Drohnen vielleicht sinnvoll sind, aber in der Natur, wenn man so, also dann geh doch in die Natur und guck's dir an, also, oder buch dir eine super Fahrt in einem Heißluftballon, siehst du mehr als bei jeder Drohne, wenn du alles von oben sehen willst.
Ich glaube, es geht wirklich um das Fliegen von dem Ding, ne? Also um dieses, das Teil beherrschen, coole Stunts damit machen, ich glaube, das ist das Ding. Ich vermute nicht, dass die wirklich sich irgendwas damit groß angucken. Also außer die fliegen dir über deinen Garten und wollen sehen, wie ob der gepflegt ist oder nicht. Ne, das ist immer was anderes.
Ja. Oder ob die Frau Nowak ein Bikini trägt.
Ja, vielleicht liegt die im Garten und sonst sich und tut nur so, als wenn die arbeitet. Ne. Ja. Und mein Hund findet es scheiße. Also lasst eure Drohnen vor meinem Haus weg. So, hätten wir das geklärt.
Sonst hat es auch nur demnächst eine Waffe. Und schießt einfach die Drohnen runter.
Da wären wir bei der Ressourcenverteidigung. Zack, sind wir wieder im Thema.
Zack.
Ja, so. Zack, sind wir reingerutscht. Aber jetzt wollte ich erst noch deinen Hundemoment der Woche hören.
Mann. Oh, der ist relativ schnell auserzählt. Jeder weiß, dass ich mit Bilbo meine besonderen Momente immer habe. Und es war ein kurzer, wunderschöner Moment. Und wo ich wieder wusste, ich kann mich auf meinen Hund total verlassen. Auf Bilbo, auf den Herdenschutzhund. Und zwar war es so, dass wir kamen von Spaziergang, wir waren fast zu Hause und plötzlich bog um die Ecke ein Auto. Jetzt ist das eine ganz, ganz kleine Straße. Hier wohnen sehr, sehr viele Menschen mit Tieren und deshalb fahren die aus den Autos meistens auch sehr langsam. Und genau so war es auch in diesem Moment. Ich habe also alle Hunde zu mir geholt bekommen, nur Bilbo nicht. Weil Bilbo einfach immer die Angewohnheit hat, typisch Straßenhund, kommt ein Auto, geht er ganz weit auf die Seite und lass das Auto vorbeifahren. Und du kriegst es auch schwer aus ihm raus, ist er dann erst an der Leine, dass er dann sofort zu dir kommt. Sondern er hat gelernt, für sich gelernt, abgespeichert, sehr fest auf der Festplatte. Als Straßenhund Autos nicht gut. Autos können Aua machen, deshalb gehe ich auf die Seite. Das hat er in dem Moment auch erst gemacht. Das Auto fuhr aber immer langsamer und ich dachte, hä? Und dann habe ich gedacht, so, ja, komm, dann lass ihn einfach machen. Er geht ja auf die Seite, das Auto fährt vorbei. Und dann hörte ich nur so, Bilbo, hallo Bilbo. Und ein völlig außer sich, völlig voller Freude, Bilbo wackelte nicht nur mit dem Schwanz, sondern wenn der richtig freudig mit dem Schwanz wedelt, dann wedelt der ganze Hund, so das ganze Rückgrat, wie eine Schlange. Süß. Und er legt dann auch die Ohren an und guckt so nach oben, so ein bisschen Fuchrohrmäßig. Und das Fenster wurde runtergekurbelt und deshalb, es war also eine Bekannte von uns. Und Bilbo lehnte sich so ins Fenster rein und ließ sich streicheln. Und du merktest irgendwie, wie gut ihm das tut. Also einfach nur dieser Moment, wie gut ihm das tut. Ihn hat jemand erkannt, den er mag. Und er ist voller Inbrunst, wollte von diesem Fenster gar nicht weg. Es flogen nur die weißen Haare durch die Luft, weil er so gestreichelt wurde. Naja, und dann fuhr das Auto an mir vorbei. Es war eine Bekannte. Und Bilbo kam sehr gut gelaunt. Und das hat für den Rest des Tages gereicht, um ihm gute Laune zu machen.
So ist einfach. Auch sowas, ich meine, gut, kann man ja voll nachvollziehen. Du, ja. Vor allem, was für ein schöner Moment, wenn du denkst, da kommt ein Auto. Ich bin Autos gegenüber eher abgeneigt, weil aus Erfahrung. Und jetzt kommt so was Positives aus dieser Situation. Habe ich nicht mit gerechnet. Also allein schon die Überraschung, die damit einhergeht. Und dann, ja, also ja, kriegt man auch gute Laune von. Das ist ja wie so eine richtig tolle, nette Begegnung am Morgen. Tut ja jedem Menschen gut.
Genau.
Und jedem Hund.
Und wenn du dann noch dein weißes Fell streicheln lässt?
Ach, Bilbo.
Ja, das ist Bilbo. Ach. Aber auch wirklich so, es ist ja jedes Mal so, ich habe das auch schon beim Podcast gesagt, aber jedes Mal, wenn Menschen auf Bilbo treffen, es ist wirklich so, die Stimmen ändern sich. Es ist wirklich so, oh, Bilbo, hallo Bilbo. Und es war auch da so, weil das Fenster ging runter und ich hörte nur, hallo Bilbo. Und Bilbo so, hallo, na.
Ja, aber verrückt, so. Ey, das ist doch wahrscheinlich so, ich stelle mir das so vor, wenn wir nicht Hunde, sondern Bären hätten. Na, wenn du einen Bären mit einem Bären reden genau. würdest du das genau. auch machen? Würdest du genau. auch so reden mit dem Bären? Wenn du mit dem Vogel ja. redest du ja dann auch in einer ganz hohen Stimmlage wahrscheinlich eher.
Genau.
Ne?
Ja. Genau. Genau.
Verrückt.
Er musste auf jeden Fall nicht seine Ressource Haus verteidigen, er musste nicht seine Ressource Schafe verteidigen, er musste nicht seine Ressource Knochen verteidigen, nichts davon. Aber wie geht man denn mit Ressourcen um? Jetzt sind wir tatsächlich wirklich im Thema. Wir haben es immer so ein bisschen jetzt schon sogar in den Hundemomenten angerissen. Aber hol uns doch mal rein in das Thema Ressource und in das Thema, was ist okay, was ist nicht okay.
Also Ressourcen gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Also eigentlich ist ja fast alles eine Ressource. Also Futter ist eine Ressource, der Mensch, der Artgenosse kann eine Ressource sein, der Liegeplatz, der Garten, das Auto, also nahezu alles im Leben des Hundes ist ja Ressource für etwas. Also auch der Mensch als solcher ist ja eine Ressource. Und dann gibt es Dinge, die sind einem wichtiger als andere. Also welche dieser Ressourcen ist es mir wert, sie zu verteidigen? Und wie tue ich das? So, das ist, wir wollten ja über Ressourcenverteidigung sprechen. Und jetzt ist ja immer die Frage, wem gegenüber und in welcher Art und Weise macht man das? Weil wir Menschen sind die Könige der Ressourcenverteidigung. Also kein Lebewesen ist da so pingelig mit Ressourcen wie wir Menschen. Also wenn man uns was wegnehmen will, da werden wir ja, gehen wir ja bis vor Gericht. Das ist Diebstahl. Wenn man mir ans Essen geht, werde ich ganz wild. Das ist auch Ressourcenverteidigung. Es werden Kriege wegen Ressourcenverteidigung gemacht. Ressourcenverteidigung ist auch in der Partnerschaft. Das ist mein Partner, das ist mein Mann, meine Frau, mein Mensch, mein Kind. Da geht mir kein anderer dran, das ist meine Ressource. Und da werden wir ja auch wirklich ganz ungemütlich, wenn man uns an unsere wichtigen Dinge dran möchte. Und deswegen sollten wir als allererstes mal anerkennen, dass Ressourcenverteidigung etwas sehr Natürliches und Normales ist. Weil das ist etwas, was mir immer negativ aufstößt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein großes Problem, mein Hund macht Ressourcenverteidigung. Und dann denke ich mir immer so, ja okay, aber das ist ja kein Problemverhalten, das ist ja Normalverhalten, das ist ein ganz natürliches Verhalten und für dich ist aber die Art, wie er das tut, problematisch. Da können wir jetzt drüber reden. Aber ich finde alleine schon, das so zu benennen, sehr wichtig, weil das Verhalten des Tieres hier völlig normal und gesund ist. Also wir haben kein Problem mit Hunden, nur weil der Ressourcenverteidigung macht. Das ist bei den Hunden wahrscheinlich auch wie bei den Menschen ganz unterschiedlich, wie wichtig denen Dinge sind. Und es gibt Hunde, denen ist ungefähr gar nichts wichtig, außer ihr Futter. Andere würden für ihren Ball töten. Der Nächste lässt niemanden in die Nähe des Menschen. Andere wollen auf gar keinen Fall, dass irgendeiner sich aufs Sofa setzt. Also hängt ja sehr davon ab, was einem da gerade so wichtig ist. Und ich würde mich immer erstmal fragen, ist das vielleicht auch in Ordnung? Also wenn beispielsweise meine Hunde ihr Futter vor den anderen Hunden verteidigen, also sagen, ich möchte nicht, dass du mir mein Futter wegfrisst, dann finde ich, ist das etwas, was okay ist. Wenn mein Hund auf einem Liegeplatz liegt und da kommt ein anderer und will den da verjagen und er verteidigt jetzt den Liegeplatz, finde ich, ist das in Ordnung. Ich möchte aber nicht, dass die eskalieren. Ne? Also hier möchte ich Regeln festhalten, wie machen wir das denn? Also wir werden uns jetzt hier nicht anfangen, jedes Mal zu kloppen, wenn einer an deinem Futter vorbeiläuft oder in die Nähe deines Liegeplatzes geht. das möchte ich nicht. Du darfst aber schon dafür einstehen. Also kannst ihn wegknurren oder kannst wegen mir sogar einmal machen oder so. Wenn der andere dann geht und es nicht zu einem heftigen Konflikt kommt, kann ich, finde ich, ist das Kommunikation und da können wir das so stehen lassen, solange das nicht eskaliert. Wichtig wäre mir aber gerade jetzt im Verhältnis Mensch-Hund, dass zum Beispiel, wenn mein Hund frisst und ich komme in die Nähe des Napfes, der mir nicht in die Füße hackt. Das kennen viele. Das machen, ohne Witz, das habe ich so oft als Hundenproblem gehabt. Ja, dass die dann, okay. wenn der Hund frisst und manchmal sogar ist nichts im Napf drin, ne, dann ist dieser Ort, also wo der Napf steht, so wichtig, dass die Menschen nicht mehr in die Nähe des Napfes können. Oder du hast das, dass die ein geliebtes Plüschtier haben und wenn einer in die Nähe geht, oft wird das dann so mit einer bestimmten Distanz, ne? Also bis wohin darf man dann kommen, ab einem gewissen Punkt dreht der frei und greift dann an oder so. Das sind natürlich Sachen, die nicht okay sind. Das können wir nicht so stehen lassen. Was mache ich jetzt? Prügel ich den jetzt halb tot deswegen oder werde ich anfangen, ihm zu erklären, dass er keinen Verlust erleidet? Wäre jetzt meine Wahl. Also heißt bei Ressourcenverteidigung, ich erkenne an, dass diese Ressource dir sehr wichtig ist. Ich werde dir aber jetzt erklären, dass ich dir da nichts wegnehmen möchte. Ich möchte dir das nicht madig machen. Ich nehme dir, du wirst nicht verzichten müssen. Ich möchte aber, dass unser Verhältnis klar ist, dass du nicht in eine Aggression übergehst. Also ein aggressives Verteidigen von Ressourcen kann halt gefährlich sein.
Ja.
Du siehst das ja auch viel draußen, ne? Also ich habe das zum Beispiel gehabt bei Frieda und Boogie. Das haben die gleichermaßen gemacht. Als ich mit meinen Kindern im Kinderwagen unterwegs war. Und das war ich hatte einen Kaiserschnitt und konnte kaum laufen, ne? Und konnte mich kaum bewegen. Wir haben kurze Spaziergänge gehabt. Da habe ich damals tatsächlich, bin ich auf diese im Nachhinein unglaublich dämliche Idee gekommen, den Hunden einen Ball zu werfen. Zwei Schäferhunden. Ja, also dümmer geht's eigentlich nicht, aber habe ich halt gemacht so. Und jetzt war dann dieser Ball der heilige Gral. Und ich habe dann Spielbeginn, wir haben gespielt, dann Spielabbruch, Bälle unten in den Kinderwagen rein. Also wir haben unterm Kinderwagen so eine Schale gehabt und da kamen dann die Bälle rein. Und von da an war dieser Kinderwagen der wertvollste Ort auf diesem Planeten. Niemals sollte irgendein anderer Hund in die Nähe dieses Kinderwagens kommen. Und im Übrigen habe ich in meiner Laufbahn schon tatsächlich bestimmt 5 solche Kundengespräche gehabt, wo genau das so war. Also ein Ball im Kinderwagen und der Kinderwagen war dann plötzlich nicht mehr, konnte keiner mehr in die Nähe. Kein anderer Hund, kein anderer Mensch, niemand mehr. Ist der Hund völlig freigedreht. So bei meinen beiden Schäfern war das jetzt nicht so, dass sie völlig durchgedreht sind, aber die sind in eine total aggressive Stimmung übergegangen, wenn uns jemand entgegenkam oder jemand in die Nähe des Kinderwagens kam. Was habe ich also folglich gemacht? Als allererstes sofort diesen Ball abgestellt. Also Ball weg, keine Ressource mehr im Kinderwagen. Weil das war natürlich eine Schnapsidee von mir. Und im nächsten Schritt habe ich versucht, den Hunden beizubringen, dass wir Tauschgeschäfte machen, was die Bälle angehen. Bälle sind eine sehr heiße Kiste. Also die sind so oft Ursache von Problemen, weil die Hunde wirklich da in dieses Junkie-Ding verfallen und das ist denen so wichtig. Und das gehört zu dieser, wenn man mit Bällen was macht, gehört es halt auch dazu, den Tieren oder mit Spielzeug im Allgemeinen. Quietscher, Bälle, Zergel, lass uns das jetzt nicht auf den Ball runterbrechen. Egal welches Spielzeug ich benutze, ich muss dem Hund als allererstes eigentlich erklären, dass er das hergeben kann und dass er da nicht in einen Verlust gerät. Weil diese Verlustgefühle sind ja die, die dann zu einem Verteidigungsverhalten führen, was ja völlig natürlich ist. Das heißt, ich würde immer zu Beginn Tauschgeschäfte machen. Ich tausche den Ball gegen etwas halbwegs Gleichwertiges oder sogar noch Besserwertiges. Wenn du einen verfressenen Hund hast, ist das leicht. Zum Beispiel würde Troja, der Labrador, jederzeit einen Ball gegen ein Stück Hähnchen eintauschen. Würde die sagen, ich liebe diesen Ball, aber Hähnchen steht auf jeden Fall weit über dem Ball. Super, kannst ein tolles Tauschgeschäft machen. Jetzt hast du aber wegen mir einen Whippet. Ein Whippet denkt aber gern mal darüber nach, ob er überhaupt heute irgendwas essen möchte. Dann wäre das albern. Mit einem Whippet einen Ball gegen ein Stück Futter zu tauschen, könnte gegebenenfalls für den Whippet eine Beleidigung sein. Und daher müsste ich jetzt in der Situation anders entscheiden. Dann müsste ich dem Whippet irgendwas anderes anbieten. wofür er gerne mit mir tauschen möchte. Ich habe jetzt noch nie den Fall gehabt, dass ein Whippet ein besonderes Verteidigungsverhalten wegen einer Ressource zeigt. Die sind eigentlich eher nicht so, aber wird es auch geben. Worauf ich hinaus will, ist, such irgendwas, womit du ein gutes Tauschgeschäft machen kannst, damit du dem Hund erstmal beibringst, überhaupt herzugeben, abzugeben, was du total gut machen kannst. Du kannst ihn überhäufen mit Bällen. Das habe ich in der Welpenzeit super gern mit Hunden gemacht, damit die gar nicht erst auf einen Ball sich so fixieren, waren da so viele Bälle können die gar nicht besitzen. Mhm. Ne, wenn der mir den Ball nicht geben will, dann spiele ich halt mit dem anderen Ball, dann will der den Ball haben, dann kriegt er den. Das ist kein Problem, kannst du haben. Ich nehme einen anderen Ball. Gib mir den Ball, kriegst du den Ball. Einfach dieses Geben und Nehmen zu was ganz Normalem werden zu lassen. Bei Spielzeug. Also deswegen gehört bei uns in der Welpenschule immer, ich kaufe, wenn ich in ein Geschäft gehe, nie ein Zergel, ein Quietschi, ein, was die sich da gekauft haben. Die Leute haben gesagt, bitte kauft immer direkt mehrere davon und übt sofort Tauschgeschäfte. Damit die Hunde gar nicht erst denken, sie müssten was verteidigen. Weil der Wunsch, das zu verteidigen, zu besitzen, für sich zu beanspruchen, finde ich jetzt erstmal legitim, normal, okay. Das ist kein falsches Verhalten. Deswegen ist der Hund nicht blöd und euer Verhältnis doof oder so. Es geht ja nur darum, ihm erstmal zu erklären, dass du als sein Mensch oder auch das Kind dem gar nichts wegnehmen möchte. Damit wir gar nicht erst in diese Konflikte geraten. Und das Gleiche gilt für Futternapf. Das kannst du auch machen. Du kannst auch super gut hingehen und sagen, ich nehme den Futternapf weg und stelle einen anderen Futternapf wieder hin. Einfach dieses, es ist ihm einfach kackegal, weil am Ende hat er sein Futter. Damit wir aus diesem, ich muss es verteidigen, rauskommen, im Aufbau. Also im jungen Alter würde ich das immer so machen. Das kannst du natürlich bei Dingen, die Gegenstände sind, gut machen. Beim Liegeplatz wird es dann schwieriger. Du kannst ja nicht tauschen. Ne, da wäre das jetzt zum Beispiel sowas, wenn es unser Sofa wäre und er würde jetzt anfangen, diese Ressource zu verteidigen, würde ich sagen, alles klar, tut mir super leid, das war's für dich mit dem Sofa. Ich nehme dir einfach die Ressource weg.
Ja, also ich bin total bei dir. Ich merke aber auch im Alltag hier, dass es auch, da kommt wieder das Thema Verantwortung, aber da geht es ganz klar um eine Ressource. Wichtig ist, je nachdem, wie die Familienstruktur ist, auch klar zu machen, dass dem Hund das Fressen gehört und dass es auch gar nicht cool ist unbedingt, dass alle irgendwie an den Fressen abfahren müssen. Also auch da wieder, unsere Tochter liebt es natürlich dann auch, wenn alle Hunde zu fressen kriegen, dann hast du also quasi 4 Näpfe und sie krabbelt von einem Napf zum nächsten und möchte gerne einfach auch mal was da rausnehmen. Und jetzt ist das natürlich eine große Herausforderung, dann irgendwie zu sagen, nein, hier ist Schluss an der Stelle, weil das ist das Essen der Hunde, es ist nicht dein Essen. Und aber auch dann wieder dem Hund zu sagen, völlig in Ordnung, mach dir keine Gedanken, du kannst fressen, was du willst, ich guck, dass dir niemand das Fressen wegnimmt. So. Und das ist jetzt in dem Fall natürlich eine große Herausforderung, weil 4 Näpfe, 4 Hunde, jetzt sind sie alle Gott sei Dank überhaupt nicht so, dass sie proaktiv werden und ihre Ressource, Napf oder Futter verteidigen würden, weil sie wissen, sie können in Ruhe weiterfressen. Und sie können auch, ne, also es nimmt ihnen niemand weg. Und sie sind auch alle relativ nah beieinander. Das heißt also auch hier, wenn jemand Spanier zu nahe kommt, ist sowieso, dann reicht ein Kräusel in der Nase und dann weiß jeder Bescheid. Okay, es ist ernst, die Lage ist ernst. Wir sollten besser nicht an ihre Ressource Futter gehen. Aber ich finde es auch total wichtig, einfach auch da wieder Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nein, das ist einfach nicht da, das ist nicht deine Ressource, das gehört dem Hund für diesen Moment. Und ich bin auch nicht unbedingt so, es gibt ja Leute, die geben ihrem Hund einen Knochen einfach nur deshalb, weil sie ihn wieder abnehmen wollen. Und das Spiel geht dann die ganze Zeit.
Das wird teilweise sogar in Hundeschulen als Training gemacht. Das habe ich auch schon oft. Ja, kann ich schon mal.
Warum?
Um ein Problem sich zu schaffen, was man sonst nicht gehabt hätte vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist richtig albern. Kinder gehören natürlich in dieses Training nicht mit rein. Da gebe ich dir 100% recht. Sie sollte das auf jeden Fall nicht machen. Ein Hund, der aber ein Problem hat, also zum Beispiel hatte ich das bei Ronja sehr stark, Tierschutzhund, hat wahrscheinlich einfach immer ums Futter kämpfen müssen.
Ja.
In der ersten Zeit. Es gab nicht viel. Wenn du nicht schnell bist oder wenn du die anderen dir nicht da vom Leib hältst, ist es weg. Ne? Also so hat sie ja gelernt, das war ihre Sozialisierung. Ist ja völlig klar, dass die, wenn die hier ankommt und du der dann einen Napf mit leckerstem Futter hinstellst, dass die mal erst sagt, alles klar, ich halte jetzt erstmal alles fern hiervon. Finde ich total verständlich, aber das wollte ich so nicht stehen lassen. Erstmal will ich nicht, dass der Hund diesen Stress hat beim Fressen und dann auch so schnell frisst und so, weil die denkt, es könnte jederzeit mir was weggenommen werden. Zum anderen möchte ich aber auch nicht die Gefahr gehen, dass da irgendwann mal ein Kind dran vorbeiläuft und die in eine Verteidigungshaltung geht. Und das war vielleicht ein Missverständnis womöglich auch. Ne? Außerdem füttern die Hunde die Kinder. Also heißt, die sind auch nah am Futter. All das will ich ja hier nicht. Und deswegen werde ich das mit dem Hund trotzdem üben, dass ich Futter nehme und gebe. Und das ist aber ein Tauschgeschäft. Mein Hund wird nie auf das Futter, das, was du eben meintest mit diesem Knochen. Ich gebe den Knochen, dann nehme ich ihn weg und dann hat er den Knochen nicht mehr Edge. Das ist, ja, was ist das für ein Abfuck? Keine Ahnung, was das ist.
Ja, doch, ich kann es dir sagen, es ist das Training, das vermeintliche Training. Ich muss meinem Hund zu jeder Zeit alles abnehmen können und auch den Knochen. Das steckt dahinter. Das wird gelehrt. Also,
ja, also wenn du ein gutes Verhältnis, eine gute Beziehung hast, kannst du das ja auch. Ne?
Richtig,
also das ist ja auch, wenn du draußen unterwegs bist und der schnappt sich da irgendein Giftköder, dann will ich das auf jeden Fall dem aus dem Mund nehmen können. Ne? Das ist mir schon wichtig. Aber das habe ich mir anders aufgebaut, nicht indem ich den einfach nur drangsaliere und dass der. Also diese, ich glaube, wir haben ein, also man muss ja gucken, wann wird es unfair und wann sind wir in einer Beziehung und wann sind wir nur in einer Machtdemonstration. Da müssen wir auch schon ein bisschen unterscheiden. Und meinem Hund zu sagen, pass auf, ich will dir nichts wegnehmen, du bekommst das, was dir wichtig ist. Du bekommst sogar noch mehr, als du vorher hattest wegen mir. Ne? Also du hattest vielleicht nur die Krokette, ich gebe dir ein Stück Hähnchen und du gibst mir dafür die Krokette. Einfach, dass der Hund weiß, die nimmt mir nichts weg, ich habe keinen Verlust, ich muss das nicht verteidigen. Und wenn man das oft genug macht, wird dem Hund das irgendwann auch egal. Also dann fängt er an zu wissen, ich brauche auf diese Sache nicht achten, die wird mir nicht weggenommen. Deswegen sind die Tauschgeschäfte wichtig. Und das heißt nicht, dass man das immer und für immer so machen muss. Ne? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich würde ja jetzt nicht auf die Idee kommen, mit der Boogie ein Tauschgeschäft zu machen, wenn ich möchte, dass die ein Spielzeug abgibt. Dann haben wir ja ein Schlusskommando, das Spiel ist beendet und dazu gehört eben auch das Abgeben oder das Wegräumen. Ist ja auch nicht so, als würde ich das in meiner Hand dann halten und vor ihr rumwedeln und sagen, ich habe sie jetzt und du nicht mehr. Sondern es kommt ja dann weg. Das ist ja ein vernünftiger Abschluss eines Spiels. Ich provoziere den Hund ja nicht unnötig. Das ist eine Spielregel sozusagen. Das Hergeben, das Tauschen, das haben wir aber wirklich lange. Und gerade mit einem Mali, kannst du mir glauben, musst du sowas wirklich viel üben, weil die sind, was Beute angeht, hier Spielzeug, Arbeitsmaterial, egal was, wo sie reinbeißen können, das ist für die einfach maximal wichtig und die haben eine sehr kurze Zündschnur und die sind sehr impulsiv und das solltest du dringend mit diesen Hunden üben, weil sonst hast du schneller die Zähne in der Hand, als du gucken kannst. Wirklich aus Erfahrung kann ich das sagen. Und deswegen sind diese Tauschgeschäfte, um diese Ressourcenverteidigung überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen, so wichtig. Und hier sind wir aber bei so materiellen Dingen, halt Futter, Spielzeug und so weiter. Es gibt Ressourcen, die der Hund zu einer Ressource macht und die dann auch verteidigt, wo wir das nicht zulassen können. Wo wir auch dann nicht mehr hingehen und sagen, das üben wir jetzt hier irgendwie, sondern wo wir einfach sagen, nein, nein, nein. Das gehört dir nicht, das wird auch von dir nicht verteidigt, das ist meins. Da beanspruche ich dann die Ressource. Das habe ich jetzt eben am Beispiel des Sofas gemacht, das könnten aber auch andere Dinge sein. Ne? Also wo wir das zum Beispiel auch haben, das kann auch, wir können es jetzt ein bisschen vermischen, auch mit dem Territorialverhalten, wenn wir jetzt zum Beispiel im Garten sind. Oder nee, nehmen wir doch den Eingangsbereich zu Hause, ja, weil den hat ja jeder irgendwie. Und wenn der Hund jetzt hingeht und sagt, hier dieser Eingangsbereich, da muss ich jetzt in Verteidigungshaltung gehen. Die Ressource ist jetzt hier mein Zuhause, die Sicherheit meiner Familie. Eigentlich ein territoriales Verhalten, ja, okay, aber es ist ja auch das Verteidigen einer Ressource. Und hier muss ich dann hingehen und sagen, nein, du verlässt jetzt diesen Bereich. Du kannst leider nicht mehr in diesem Bereich dabei sein, weil du verteidigst die Ressource und das möchte ich nicht. Da kann ich jetzt keinen Deal machen. Ne? Also ich kann dich entweder hier durchbegleiten oder ich schicke dich weg, aber das machen wir nicht, das lasse ich nicht zu. Das ist nicht eine Ressource, die dir zusteht. Die steht halt mir zu. wo man das wunderbar beobachten kann bei Menschen, ist beispielsweise in anderen Ländern. Ich nenne das Land, an das ich jetzt gerade denke, mal einfach mal nicht, weil ich gar keinen Bock auf die Diskussion habe. Aber es gibt ja Länder, in denen man einfach sagt, wenn du mein Grundstück betrittst, dann kann ich dich erschießen, weil ich fühle mich gerade von dir bedroht. Ne, ich habe eine Waffe, weil die darf ich auch haben. Und wenn du auf mein Grundstück kommst und ich habe jetzt das Gefühl, dass du mich bedrohen könntest, dann kann ich dich auch einfach erschießen. Das könnte man jetzt auch Ressourcenverteidigung nennen. Und so abgefahren kann das ja dann sein. Hm. Und worauf ich hinaus will, ist, so denkt halt der Hund dann auch. Der denkt dann halt, das ist hier meins. Du bist mir fremd. Du bedrohst gerade meine Ressource, weil ich kann dich nicht einschätzen. Und deswegen gehe ich jetzt in eine verteidigende Haltung. Und das kann ja ein misstrauischer Blick sein, das kann ein Verbellen sein, es kann aber auch ein Angriff sein. Es kann auch sein, dass es so anfängt und anders endet. Ne? Und da ist mir halt wichtig, dass ich in solchen Situationen sage, nein, diese Ressourcenverteidigung machst du jetzt hier nicht. Du verlässt die Situation und du darfst diese Ressourcen nicht mehr für dich beanspruchen. Und das ist halt, muss man halt immer gucken, ne? Wann steht dem Hund das zu, wie jetzt beispielsweise Futter oder sein Liegeplatz, wo er einfach in Ruhe pennen will? Das muss ja auch erlaubt sein, dass der irgendwo sich hinlegen kann und für sich beansprucht, da seine Ruhe zu haben.
Total.
Finde ich beispielsweise, wäre jetzt hier eine Ressourcenverteidigung, könnte ich total gut nachvollziehen. Würde ich aber auch nicht abbrechen oder ändern wollen, den Gedankengang. Ich würde ihm dann nur eher beibringen wollen, dass er das vielleicht nicht mit einem Angriff löst. Wir können ja hier ein Verhalten auch einfach anpassen. Also wir können ja Verhaltensvorschläge machen dem Hund gegenüber, ohne zu sagen, nee, das darfst du jetzt nicht. Du darfst jetzt nicht für dich diesen Liegeplatz beanspruchen. Irgendwo muss er ja jetzt auch sich zurückziehen können und für sich beanspruchen können, da seine Ruhe zu haben. Da möchte ich zum Beispiel, dass der Hund knurrt. Das finde ich super. Wenn ein Hund irgendwo liegt und man geht dahin und dann hat er keinen Bock auf dich und knurrt, dann finde ich, ist das die sauberste Art der Kommunikation, die ich mir nur wünschen kann. Weil die kann ich schwer übersehen. Ne, meine Kinder hören das auch. Die können, meine Kinder übersehen so Mimik gerne mal. Aber das Geräusch werden die nicht überhören. Wenn ein Hund knurrt, das ist schon beeindruckend. Das hört jeder. Der Hund hat klar gesagt, ich will jetzt meine Ruhe haben. Komm, lass mich, geh weg. Und dann kannst du dem das doch auch einfach lassen.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel für eine gute Art der Kommunikation, was aber nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, viele sind nach wie vor dann der Meinung, wenn ein Hund knurrt, dann muss der Hund eins draufkriegen. Gerade in der Situation zum Beispiel, wo jemand, auch wenn man Kinder hat, in so einen Hundekorb krabbelt, ne, oder sich dazulegt, weil er das ganz toll findet. Das ist dann einfach genau der Moment, wo, wenn ein Hund knurrt, wo viele ja dann irgendwie dann auch den Hund erstmal zur Sau machen, nach dem Motto, das darfst du nicht. Anstatt dem Kind zu sagen, hey, es ist nicht dein Platz, du hast hier ganz viele Plätze und das ist der Rückzugsplatz des Hundes. Und das müssen wir respektieren. Vielleicht ist es jetzt auch nur der Moment, müssen wir uns mal rantasten, müssen wir uns mal angucken, vielleicht ist es in einer Situation total okay und der Hund hat Bock. Dann ist es eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich gilt, auch hier zu Hause, nee. Ein Rückzugsort von einem Hund, das ist seine Ressource, die gehört ihm. Das ist sein Korb, es ist nicht für die Allgemeinheit gedacht. Da legen sich auch keine Erwachsenen oder Kinder oder was auch immer wer rein, sondern da legt sich nur der Hund rein. Aber ich glaube, das ist halt ganz viel Oldschool-Denken. Ne? Ob das jetzt das Wegnehmen des Knochens ist, ob das dieses übertriebene Machtgehabe ist, wenn man glaubt irgendwie, das ist Souveränität oder der Mensch muss irgendwie alles dürfen. Das ist sowas per se, wo ich Riesenprobleme mit habe, weil wir uns immer so als Menschen auch sehr oft überhöhen, ne? Uns drüber stellen über andere Lebewesen. Und sie haben nun mal auf der anderen Seite, und das ist so das Schizophrene, wollen wir, dass sie Teil unserer Gesellschaft sind, aber wir dulden nicht, dass sie ihren eigenen Willen haben und ihren eigenen Charakter haben. Das ist natürlich auch schwer auszutarieren, weil ein Hund kein Mensch ist und weil ein Hund sich ja einfach auch andere Verhaltensweisen zeigt. Trotzdem finde ich es immer ganz komisch, gerade dann, wenn es um Ressourcen geht. Wir geben einem Lebewesen etwas, fordern es aber auch gleichzeitig zurück. Unter Menschen würden wir sagen, das geht nicht. Also ich schenke dir jetzt was und wiederholen ist gestohlen, hat man früher immer so gesagt.
Sage ich immer noch so.
Sie sagt es immer noch so, guck mal. Aber bei einem Hund ist es völlig normal. Why? Warum? Finde ich nicht okay.
Nee, ist es auch nicht.
Ja. Ah ja, aber du, ja, wir sind uns da einig.
Tauschen ist ja, ja sowas Faires irgendwie, ne? Wenn man dann sagt, okay, ich habe dir das geschenkt, ich biete dir jetzt hier was an, würdest du das dafür zurücktauschen? Das ist ja dann, liegt ja dann bei, ist ja was ich, das Beispiel vom Whippet eben. Ne, wenn der den Ball hat und an dem Ball hängt und ich komme mit der Wurst und der dann sagt, nee, die ja, Wurst kannst du selber schon, essen.
Ja, aber du warst ja schon einen Schritt weiter. Du hast ja schon gesagt, ich bin die dümmste Ballschmeißerin eigentlich der Welt. Also warum tue ich das überhaupt? Und ich glaube, vieles kannst du ja schon vermeiden, wenn du vorher deinen Kopf anstrengst und sagst, so, bevor ich in das Tauschgeschäft komme, muss ich ja erstmal überlegen, ist es überhaupt sinnvoll, dieses oder jenes meinem Hund zur Verfügung zu stellen, diese Ressource?
Ja gut, ich meine, dir wird das ja an vielen Stellen passieren, dass dein Hund eine Ressource für sich beansprucht, da hast du einfach nicht mit gerechnet. Also da gibt es ja die verrücktesten Dinge, ne? Also da kann man nachher nicht sagen, okay, boah, ja, das hätte ich doch kommen sehen müssen. Also ich habe jetzt gerade, fällt mir kein Beispiel, aber ich bin so oft, denke ich mir so, nicht dein Ernst. Ah doch, schönes Beispiel, ein Hund, der aus, also das war so irre, der hat ein Rolltor für sich, also so ein Tor für sich beansprucht. Also was heißt für sich beansprucht? Der Auslöser war, diesen Bereich um dieses Tor herum, aber von innen, nicht von außen. Also was von außen passierte, wenn da einer vorbeiging, war ihm egal. Von innen, wenn einer dieses Tor anfasste, aufmachen wollte, ist er in ein verteidigendes Verhalten gegangen, hat also als Ressource dieses Tor für sich beansprucht. Dieses Tor hat für ihn in meinen Augen erstmal so keinen Sinn gemacht. Also ich wusste nicht, was bringt dieses Tor diesem Tier? Nichts. Der will nicht ändern, dass einer raus oder reingeht. Es geht ihm nur um das Öffnen und Schließen des Tores. Das hat den so getriggert. Ich vermute das Geräusch, die Aktion mit dem Schlüssel, ich weiß es nicht. Also am Ende ist mir das auch egal gewesen. Das war super kritisch, weil man konnte nicht mehr dran gehen. Der wurde richtig biestig. Das ist sowas, da rechnest du als Mensch doch echt einfach mal nicht mit. So, das mit dem Ball, das hätte ich kommen sehen müssen, dass zwei Schäferhunde dazu Junkies werden innerhalb von ungefähr 0,2 Sekunden. Das war abzusehen. Ich wusste mir in der Situation nicht anders zu helfen. Ich habe gesagt, komm, mach die Hunde endlich mal müde. Ich habe es dann nachher anders gelöst. Sie sind dann zum Dogwalker gegangen. Du erinnerst dich an die Stories. Aber im ersten Schritt dachte ich so, ich kann mich nicht bewegen. Ich muss aber diesen Tieren was bieten. Machst du das mit dem Ball? Zack, Eigentor geschossen. Trotzdem habe ich aber mit den Hunden nachher die Tauschgeschäfte geübt. Weil in dieser Situation, jetzt bleiben wir mal bei diesem Beispiel, Frieda, da gab es kein Besseres als den Ball. Ich konnte mit der Frieda nicht gegen was Besseres tauschen als den Ball. Also was war das Tauschgeschäft? Ball gegen Ball. Also die immer gleichen Bälle, einfach immer weiter getauscht. Gib's her, kriegst du einen anderen Ball. Das war okay für sie. Da hat die noch Spaß daran gehabt. Das war dann, aber dann konnte ich den Ball nehmen, den Ball herverlangen. Wir hatten ein kontrolliertes Miteinander. Ich musste keine Angst um meine Finger haben. Ich musste auch keine Angst haben, diesen Ball mal aufzuheben und dass sie mir dann direkt in die Finger hackt. Weil das haben wir dann geübt. Und sie hatte nicht das Gefühl, einen Verlust zu erleiden. Und darum geht's ja jetzt bei dieser Sache. Jetzt ist der Ball etwas, was mir immer passieren kann, dass irgendwo ein Ball auftaucht. Und dann muss ich ja gewährleisten können, dass mein Hund nicht in verteidigendes Verhalten geht, vielleicht auch, wenn es noch nicht mal sein Ball ist. Kinder spielen mit Bällen. Da kann ich ja nicht sagen, ja, mein Hund hat ein verteidigendes Verhalten Bällen gegenüber. Das wäre ja super gefährlich. Heißt, wenn ich sehe, mein Hund neigt zu sowas, muss ich es auf jeden Fall arbeiten. Mhm. Mit Futter ist es dasselbe. Wir müssen das arbeiten, damit wir sicher sein können, dass die Hunde keinen Schaden anrichten an anderen Menschen oder Tieren. Deswegen müssen wir das üben. Was aber nicht heißt, dass wir ihnen diese Ressource verbieten oder sagen, nee, das dürfen die gar nicht für sich beanspruchen. Doch, ich finde schon, dass ein Hund seinen Liegeplatz, sein Futter oder auch sein Spielzeug für sich beanspruchen kann. Ich möchte aber nicht, dass der dann in ein aggressives Verteidigungsverhalten geht. So, wenn ich das tauschen kann, fair, mit dem, bin ich glücklich. Dann weiß ich, ich habe das unter Kontrolle. Anders sieht das halt eben aus, wenn er Sachen verteidigt, also mich beispielsweise als Ressource. Ist ja eine der Hauptressourcen im Verhältnis Mensch-Hund, ist ja der Mensch. Das hast du ja ganz viel bei diesen Leinen-Pöbeleien. Wenn du den Menschen aus der Situation nimmst, ist der Hund friedlich ohne Ende mit den Artgenossen. Kommt der Mensch zurück, ist das plötzlich ein Piranha. Was ist jetzt hier das Thema? Ressourcenverteidigung.
Total.
Punkt. So, und wer hat ihm bitte diese Aufgabe aufgetragen? So, und jetzt muss ich hingehen und sagen, nein, das geht nicht. Du kannst so dich nicht verhalten. Menschen, die nicht mehr von anderen Menschen berührt werden dürfen, dreht der Hund frei. Nein, das können wir nicht zulassen. Da müssen wir aufpassen. Und hier müssen wir nur im Auge behalten, wir haben keinen aggressiven Hund, sondern einen Hund, der macht Ressourcenverteidigung. Das ist ja eine andere Art, daran, da gehst du ja anders mit um. Und wenn du einen Hund hast, der an der Leine ein Verhalten zeigt mit seinem Menschen, was er nicht zeigt mit einem anderen Menschen, ist die Antwort auf die Frage, warum macht er das, ja eigentlich schon beantwortet.
Puh, ein weites Feld und wirklich ein spannendes Feld auch. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir über Ressourcen sprechen, aber ich glaube, für diesen Moment haben wir schon mal ganz viele verschiedene Facetten aufgefächert und uns mal angeguckt. Und ja, bringt mich auch wieder mal wirklich zu dem Punkt Thema Arbeit, kommen wir immer wieder drauf zurück. Du hast es gerade auch nochmal gesagt, etwas zu arbeiten. Vielleicht ist das, was wir auch so ein bisschen aus dieser Folge mitnehmen können, dass wir eben nicht selbstverständlich denken, dass wenn wir einen Hund haben, der gut erzogen ist, dass das auch immer eigentlich dann so für immer so bleibt, sondern dass es eben einfach auch immer wieder Auffrischung braucht und auch bei jeder Ressource mehr, die man ihm gibt, vielleicht dann auch wieder Arbeit bedeutet. Danke dir erstmal dafür, für heute. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mich zu Bella ins Körbchen legen kann.
Verrückt. Ich denke, das sollte gehen. Wenn sie die Nase rümpft, weißt du Bescheid.
Du weißt ich Bescheid.
Okay. Bis nächste Woche, Sarah.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.